Bam.
Es gibt kurze Haare.
Das fürchte ich auch, ja.
Se fossi qui dipenderei.
Dieser Mann singt bei der Arbeit. Wir sind gleich mittendrin im Friseursalon von Orazio. Und der wiederum steht mitten in Catania, in der alten Stadt auf Sizilien. Wir reisen heute nach Italien, denn das ist gar nicht weit weg und träumen von Italien kann man auch mitten im Winter. Dann vielleicht sogar besonders gut. Falls Sie also gerade über den nächsten Sommer nachdenken, hier kommen auf jeden Fall ein paar Inspirationen. Wir sind im Norden, in der Mitte und ganz im Süden von Italien unterwegs. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Was wäre Italien ohne Essen und Trinken? Und was wäre Italien ohne Musik? Die Karriere von Simona Molinari ist so italienisch, wie sie nur sein kann. Das Festival von Sanremo hat sie bekannt gemacht. 4-mal war sie schon dabei, unerlässlich in Italien. Hier ist Simona Molinari mit Maruzella.
Ui, chi sento? E chi mo canta appresso a me? Ui, patramenta, sa faccia luna per vedere tutta sta marina. A procita resina, se dice guarda là, na femmina che fa. Maruzzella, Maruzzella, mi si rinda l'occhio mare, e me mi si invietta a me, lo dispiacere. Sto coro mi fa sbattere, chi forte l'onno quando c'è le scure. Prima mi dice sì, poi dolce dolce mi fa morire. Maruzzella, Maruzzella.
Wir starten unsere italienische Reise gleich hinter den Alpen, dort wo das Meer anfängt, also am Nordende der Adria. Viel schneller kommt man nicht an Salzwasser vom Süden Deutschlands aus. Das Städtchen Chioggia liegt am Südende der Lagune von Venedig, im Schatten der Mega-Touristenmetropole. Und da lebt es sich ausgesprochen gut. Chioggia liegt wie Venedig mitten im Meer, hat viele Kanäle, kleine Gassen und Brücken, aber halt nicht den Touristenansturm. Hier spielt sich italienisches Leben ab und das dreht sich weitgehend um Fisch. Mehr als 130 Fischtrawler und Kutter sind hier zu Hause an den Kanälen und Kais. Fast jede Nacht liefern sie ihre Ware direkt aus dem Wasser an den Fischmarkt von Chioggia. Der größte Fischmarkt von ganz Italien sorgt dafür, dass die Stadt ein wahres Paradies ist für alle Menschen, die gern Fisch essen oder Fisch kochen oder am besten beides tun. Manfred Schuchmann musste nur schrecklich früh aufstehen, um den Fischmarkt auf Hochtouren zu erleben.
Es ist 2 Uhr in der Früh. Die Stadt liegt tief im Schlummer. Selbst der Wind ist eingeschlafen. Und das Wasser der Lagune schwappt kaum noch hörbar an die Kais. Buonanotte Chioggia, sogni d'oro. Ganz Chioggia schläft tief und fest? Nein, in einer Ecke regt sich Leben. Lieferwagen fahren vor, Kühlaggregate dieseln, Männer in kurzen Hosen und gelben Westen ziehen sich den ersten Kaffee des Tages aus dem Automaten. Heftig tätowierte Arme greifen nach den Tramezzini. Belegtes Toastbrot mit Schinken und Käse. Stärkung tut Not. Jeder weiß, was auf ihn zurollt, wenn die erste Sirene ertönt.
Una la notte dalle 3:45 alle 5.
Nachts um 3:45 startet der Fischmarkt von Chioggia und geht bis 5. Dann noch einmal am Nachmittag von 3 bis 4, erklärt mir Alberto Andrietta, Chef des größten Fischmarktes in Italien. So geht das von Montagnachmittag bis Samstag früh. Am Wochenende liegen die Schiffe vor Anker. Kein Fisch, kein Markt. Erst Montagnachmittag läuft der Betrieb wieder an. Wir haben die Nacht von Freitag auf Samstag und die Uhr rückt langsam auf 3. Eigentlich nicht die Zeit, in der ich in Hochform bin. Ich ziehe mir jetzt lieber auch ein Espresso, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Oder besser gleich zwei. Allmählich kommt richtig Leben in die Bude. Gabelstapler fahren Kisten voller Fisch von hier nach da. Großhändler suchen einen Parkplatz für ihren Kühllaster. Die Möwen sind putzmunter. Irgendetwas lässt sich auf dem Mercato Ittico, dem Fischmarkt von Chioggia, immer stibitzen.
Questa pesca è acciughe, sardine, sgombri.
Hauptsächlich Sardellen, Sardinen und Makrelen sind angelandet worden, sagt Fabio Spagno. Raspelkurze Haare, tätowierte Arme, kurze Hosen, gelbe Weste. Auf der steht Mercato Ittico Chioggia, Servizio Custodia e Guardiana. Fabio Spagno ist einer aus der Mannschaft, der Marktaufseher. Zwei Boote fischen die großen Schwärme immer gemeinsam, erklärt er mir. Ein Netz zwischen Boot 1 und Boot 2 aufgespannt, pflügen sie durch die Adria. Fabio und seine Kollegen Andrea, Alex und Ferruccio haben eine knallharte Woche in den Knochen. Viel Arbeit, wenig Schlaf.
Ora che vado a letto, sono le 7:30, 8:00.
Bis ich jetzt ins Bett komme, wird es 7 oder 8 Uhr morgens. Um 11 habe ich wochentags den Wecker gestellt. Entweder hat mir meine Frau etwas zu essen hingestellt oder ich mache mir selbst was. Von 1 bis 4 nachmittags bin ich wieder hier parat. Und nachts um 1 beginnt alles von vorne.
Genau so ist es, pflichten Fabios Kollegen bei. Manchmal stehen sie 20 Stunden am Stück im Dienst. Männer der Nacht, ein sehr eigener Menschenschlag. Die erste Sirene ertönt um Punkt 3 Uhr. Die Verkäufer rollen ihre Ware in die weiß gefließte blitzblanke Halle. Kartons und Kisten werden aufgestapelt, Netze mit Muscheln ausgelegt, nochmal Eis nachgeschüttet, der eine oder andere Styropor-Container nachgewogen. Alles geht routiniert und unaufgeregt. Schlag 3:15 dreht das Tempo nach oben. Die zweite Sirene dieser Nacht heult auf, die Gittertore der Halle öffnen sich und eine wilde Horde stürmt herein. Fischhändler aus Venedig und Padua, Gastronomen aus Treviso und Vicenza und natürlich die Pächter der Marktstände in der Altstadt von Chioggia. Rufe schallen hin und her, der Fisch wird geprüft, klare Augen, rote Kiemen, riecht so frisch wie das Meer selbst. Einer flüstert dem anderen etwas ins Ohr und schon liegt ein kleiner weißer Zettel in der Kiste. Verkauft. Und nicht nur Sardinen und Makrelen. Schollen, Steinbutt, Wolfsbarsch, Aales, Campi, Tintenfisch, Muscheln, Kraken, Rotbarben, Glattei, Seeteufel, kleine Rochen. Korrekt nach EU-Fangquotenregeln gefangen. Italienische Umweltschützer haben trotzdem mächtig Bauchschmerzen. Nahezu alle diese Meerestiere stehen auf der Liste gefährdeter Arten des WWF, des World Wildlife Fund. Von Nature. Sie sind dunkelorange bis tiefrot markiert.
11.000 Tonnen Fisch und Meeresfrüchte wurden bei uns im Jahr umgeschlagen,
sagt Alberto Andreetta, der Chef des Fischmarktes von Chioggia.
11.000 Tonnen vor Covid. Inzwischen sind wir wieder bei rund 10.000 Tonnen im Jahr. Und gut 80% stammen von unseren Booten aus Chioggia oder aus den Lagunen der Umgebung.
Doch die Boote aus Chioggia bekommen es mit schwindenden Fangmengen in der Adria zu tun und mit schwindelerregend steigenden Preisen für ihr Diesel. Keine ungetrübten Aussichten für die Zukunft. In der Fischhalle geht inzwischen alles blitzschnell. In kaum einer halben Stunde ist der Markt leer gekauft und in den weißen Kühlwagen verstaut. Schon geht es auf die Straße und ab an seinen Bestimmungsort. Super frisch. Jetzt dürfen noch ein paar Privatkunden in den Markt. Resteverkauf. Dann räumen Fabio Spagno und seine Kollegen auf, spritzen Boden und Wände, wischen und wienern. bis alles so sauber glänzt wie ein Operationssaal. Ich habe 3 kurze Stunden auf dem Ohr gelegen. Dann hat mich der Wecker aus allen Träumen gerissen. Marco Lanza und Aldino Paduan holen mich zum Bummel durch das samstagvormittägliche Chioggia ab. Fischmarkt Nummer 2 steht auf dem Programm. Ich reibe mir die leicht geröteten Augen. Hübsch hier in Chioggia, finde ich. Bunte Häuser am Kanal, schmale Gassen, viel Betrieb, aber überhaupt kein Vergleich mit Venedig. Wie schön. Marco Lanza scheint jeden zu kennen und jeder ihn. Er hat jahrelang das Lokalradio moderiert. Und Aldino Paduan, Professore Paduan, ist so etwas wie der Ehrenpräsident des Fischmarkts von Chioggia. Viel Fisch, viel er. Auch er kennt jeden und jeder ihn. Und alle scheinen in Chioggia nichts als Fisch zu essen.
Beh, noi mangiamo chiaramente anche altro.
Sagt Marco Lanza, natürlich esse man auch mal was anderes.
Però il pesce ha questa caratteristica particolare per noi di essere il nostro piatto preferito.
Natürlich komme auch mal was anderes auf den Teller, aber Fisch sei eben die Nummer 1 in Chioggia. Sei Tradition, sei Geschichte, immer dem Meer verbunden und der Lagune. Und dann diese Auswahl. Der Fischmarkt findet in einem riesigen roten Zelt statt, direkt am Kanal Vena, der Hauptschlagader der Lagunenstadt Chioggia. Frauen mit großen Taschen drängen sich an den Ständen, Männer ebenso. Links und rechts in den Auslagen sehe ich sie alle wieder, die Fische von heute Nacht. Appetitlich dekoriert und auf Eis gelegt, ausgenommen und geschuppt, filetiert oder als Ganzes. Wer in Chioggia an Steaks oder Schnitzel denkt, ist einfach auf dem falschen Dampfer. Und wer hier Fisch kauft, bekommt die Rezepte gratis.
La parte più importante è la coda, naturalmente.
Naturalmente la coda è più importante. Sì, sì, sì. Con la testa, capito? Può fare risotto.
Professor Paduan und der Händler haben es mit dem Seeteufel. Klar, der Schwanz, das beste Stück. Aber aus dem Kopf kocht man den Sud für ein umwerfendes Risotto. Nur nichts wegwerfen vom Fisch. Erster Gang Risotto, dann der zart gebratene Seeteufelschwanz. Absolut ohne Gräten. Oder hier der schöne Knurrhahn, begeistert sich der Professore. 2 Löffel Öl, 1 Schuss Wein, feine Gemüsewürfelchen, 5 Minuten zugedeckt köchelnd. Umwerfend. Besser den Knurrhahn erstmal auf den Grill, meint der Händler, den Rest kann man später immer noch köcheln. Ich glaube, wenn ich hier noch eine halbe Stunde zuhöre, könnte ich ein Kochbuch über Fisch in Chioggia schreiben. Marco Lanza und Aldino Paduan zeigen mir noch den Ponte Vigo, eine Miniaturausgabe der Rialto-Brücke, von der aus ich nach Venedig hinüberschauen kann. Oder wenigstens nach Pellestrina, die südlichste der venezianischen Laguneninseln. Schon geht es über den breiten Corso del Popolo zurück, denn vom großen Uhrturm läuten die Mittagsglocken. Und das heißt, wer jetzt seinen Aperitivo verpasst, hat das Leben in Chioggia nicht verstanden. Also einen Prosecco für Professor Paduan, einen Campari Spritz für Marco Lanza, den Radiomoderator außer Diensten. Der bringt den Spruch des Tages aus. Wir lassen es gerne ruhig angehen, den ganzen Tag. Man sagt, unsere Turmuhr macht nicht Tic-Tac, sondern Chioggia lebt eben ein bisschen außerhalb der Zeit.
Da läuft mir das Wasser im Munde zusammen und ich träume von Italien, von Orata und Cozze, Branzino und Calamari frisch aus dem Meer. Denn hier bei mir daheim mitten auf dem Land nördlich der Alpen, da ist das nächste Meer so weit weg. Ich will mir gar nicht ausmalen, was für eine energetische Katastrophe der Transport von frischem Fisch bis zu mir in meine Küche ist. Musikalisch wird es jetzt fast schon übertrieben italienisch und ich glaube, ein bisschen Selbstironie ist da schon im Spiel bei dem Hit von Nina Dilli, denn im Text geht es um einen Liebeskummer, für den, Zitat, 50.000 Tränen nicht reichen werden. Und überhaupt, questo dolore è amore per te. Dieser Schmerz ist nur die Liebe für dich. Nina Dilli und 50.000.
50.000.
Unserer Italienreise geht's jetzt weiter Richtung Süden. Erstmal in die Hauptstadt, in die ewige Stadt Rom. Selbstverständlich kann man Rom mit jedem Besuch nur leicht ankratzen. Und wenn ich immer sage, es gibt viel zu entdecken, dann gilt es für diese Stadt noch viel mehr als für alle anderen. Seit Rom aus dem Ei geschlüpft ist, im Jahr 753 angeblich, lebt dieser steinerne Organismus auf den sieben Hügeln und überall dazwischen und darüber hinaus. Für menschliche Verhältnisse ist das Wort ewig für Rom nicht übertrieben. Aber was ewig leben will, muss sich ständig erneuern und verändern. Im Montiviertel von Rom verändert sich gerade besonders viel. Das Handwerkerviertel wird immer beliebter und immer teurer. Die Menschen, die Monti geprägt haben, werden verdrängt. Ob das nun gut ist oder schlecht oder einfach der Gang der Dinge in einer ewigen Stadt, das lässt sich schwer bewerten. Flora Rönneberg führt uns in eines der ältesten Viertel von Rom.
Im Schatten des Kolosseums verbirgt sich eines der ältesten Viertel Roms, Monti Rione. Der Stadtteil erstreckt sich über mehrere der sieben Hügel der Stadt, eingezwängt zwischen Quirinale, Esquilino und Viminale. In der Antike war Monti, der Berg, das am dichtesten besiedelte Viertel Roms. Wer dort heute bei einem Kaffee auf der Piazza della Madonna sitzt, fühlt sich fast wie in einem italienischen Dorf. Der Brunnen plätschert, der Kellner diskutiert mit einer alten Dame und ihrem kläffenden Terrier über das Weltgeschehen. Eine Nonne rauscht auf dem Fahrrad vorüber. Doch wenn man das helle Sonnenlicht der Piazza verlässt und ins Halbdunkel der schmalen Gassen tritt, entdeckt man einen alten Mann in seiner verstaubten Holzwerkstatt.
Io mi chiamo Antonio, sono un artigiano di Rione Monti.
Mein Name ist Antonio. Ich bin Handwerker aus Rione Monti. Ich mache dieses Geschäft seit 49 Jahren, seit ich ein kleiner Junge war. Nun stehe ich kurz vor dem Ruhestand und hoffe, dass es andere geben wird, junge Leute, die unseren Platz einnehmen.
Antonio hat ein schiefes Lächeln und nur noch wenige Zähne. Er ist Tischler und bangt um sein geliebtes Handwerk. Das Handwerk und die kleinen Werkstätten sind es, die Monti Rione ausmachen.
Nun, als ich ein Kind war, als ich 6 Jahre alt war, wurde diese Leidenschaft in mir geweckt. Bei uns in der Nähe gab es einen Handwerker, der immer Lärm machte. Ich schaute ihm gerne zu, denn ich wollte auch gerne ein bisschen Lärm machen. Er gab mir seinen Hammer und ich durfte auf einem Stück Holz herumhauen und Lärm machen. Dieser Mann begeisterte mich. Er erlaubte mir, in der Werkstatt zu spielen. Das hat mir so gut gefallen, dass ich mich damals schon entschloss, das ist mein Beruf. Den will ich machen, wenn ich groß bin.
Antonio ist nicht der Einzige im Viertel Monti Rione, der schon früh seine Berufung zum Handwerker gefunden hat. Ein paar Ecken weiter gibt es noch jemanden wie ihn. In der Via Panisperna hängen Grünpflanzen wie Vorhänge von oben auf die Pflastersteine herab. Wie eine große Welle rollt die Straße durch das Viertel. Am Hang stehen alte Motorräder vor einer Werkstatt und warten auf ihre Reparatur. Dort erinnert sich auch der Mechaniker Paolo an früher.
Ich bin jetzt fast 70 Jahre alt. Warum habe ich diesen Beruf gewählt? Nun ja, ich habe Handarbeit schon immer gemocht. Als ich mit der Schule fertig war, kam ich an einer Motorradwerkstatt vorbei und habe dort gefragt, ob ich 2 Sommer lang aushelfen könnte. Die Arbeit hat mir dann so sehr gefallen, dass ich mich entschlossen habe, zu bleiben und weiterzumachen. Nun bin ich Rentner und arbeite immer noch, weil es mir gefällt.
Paolo liebt seinen Beruf. Seine vom Motoröl geschwärzten Hände gestikulieren wild herum. Er erzählt von seinem Viertel, als wäre es schon verschwunden.
Das Viertel Rione Monti, das war eine Gegend der Handwerker. Nur auf diesem Stück Straße bis hierher, sagen wir mal da, nein, bis dahin an der Kurve und an der Kreuzung dort, gab es 1, 2, 3. Es gab 3 Motorradwerkstätten, 2 Autowerkstätten und 2 Elektriker, die elektrischen Autokram reparierten. Nur auf diesem kleinen Stückchen hier. Und jetzt bin praktisch nur noch ich übrig geblieben. Denn die Zeiten haben sich geändert. Es gab 3 Restaurants. Der Rest waren alles nur Handwerker. Da gab es 2 Friseure und einen Metzger. Und es gab einen Polsterer.
Früher war Monti ein Elendsviertel. Verrucht und kriminell. Irgendwann kamen die Krämer, die Händler und dann schließlich die Handwerker. Leute wie Antonio, der Tischler, Paolo, der Mechaniker oder auch Luigi, der Polsterer, machen seither das Herz des Viertels aus. Wand an Wand schmieden, hämmern und sägen sie und füllen die Straßen so mit dem Geist ihres einfachen, aber guten Lebens. Doch nun geschieht Monti das, was vielen verträumten Vierteln auf der ganzen Welt passiert. Die Gentrifizierung schlägt zu. Zwischen die Werkstätten drängen sich immer mehr Bars, Boutiquen und Restaurants. Heute gilt Monti als neues Trendviertel. Und immer mehr Handwerker wie Antonio verschwinden.
Ich sehe, dass alle Handwerker dicht machen, weil die Mieten so hoch sind. Und ich weiß nicht, ob die Regierung noch rechtzeitig in die Puschen kommt, um in dieser Situation zumindest einen kleinen Beitrag zu leisten, damit wir bleiben können. Und wenn das nicht der Fall ist, wird das Handwerk sterben, weil es heute nur noch sehr wenige junge Menschen gibt, die diesen Beruf überhaupt noch erlernen wollen. Handwerk ist etwas Wunderschönes und erfordert viel Zeit und Leidenschaft.
Wenn der alte Tischler über seinen Beruf spricht, leuchten seine Augen.
Io parlo per me, parlo anche dei miei colleghi che ci conosciamo tutti a Rione.
Ich spreche für mich und für meine Kollegen, die sich alle im Viertel kennen. Es war einmal ein Viertel, das hieß Rione Monti. Es war das erste Viertel von Rom. Wir alle dort waren Handwerker. Da gab es eine Bar, einen kleinen Feinkostladen und ein paar Kneipen. Dann wurden die Kneipen nach und nach in Restaurants umgewandelt. Ich bin immer noch hier, weil ich wenig Miete bezahle. Und dieses Viertel hat alle verändert. Alle Handwerker schließen aus diesem Grund, weil sie die Mieten der Räumlichkeiten nicht stemmen können. Es sind nur noch wenige von uns übrig, aber so ist das eben.
Das Problem ist dasselbe wie in Venedig oder Barcelona. In Scharen kommen die Touristen nach Monti, um das echte Rom zu erleben. Das ist Mattia. Der junge Handwerker schaut gerade auf einen Café in der Motorwerkstatt von Paolo vorbei.
Also da, wo damals die Handwerker waren, sind jetzt Ferienwohnungen. Die Gemeinde Rom hat die Katasteränderung zugelassen, dass aus einer Werkstatt ein Mietshaus wird und man als Handwerker nie wieder dorthin zurückkehren kann. Das heißt, es ist vorbei. Aber mittlerweile ist es ein Prozess, der sich überall ausgebreitet hat. Es gibt eben keine Politik, die die Handwerker schützt. Ich hasse den Tourismus. Er hat die Welt zerstört, dieser Tourismus.
Der alte Mechaniker Paolo seufzt. Mit seinen geschwärzten Fingern sammelt er die Zuckerkrümel neben der Kaffeetasse von der Werkbank und streift sie an seiner blauen Hose ab. Für ihn steht fest, dass es mit Monti, wie es einmal war, zu Ende gehen wird.
Ich denke, dass in den nächsten Jahren alle Handwerker, die wenigen, die ich hier noch kenne, aufhören werden. Es wird dann ein paar mehr Kneipen und Bars geben. Das bedeutet, wenn ich meine Werkstatt schließe, kann sie nicht wieder geöffnet werden, weil sie hier in der Altstadt keine Genehmigungen mehr erteilen. Also wird die Werkstatt mit mir enden. Es sei denn, ich finde einen anderen Handwerker für die Werkstatt, der bleibt.
Come artigiano d'officina, dico io. Dopo.
Draußen auf der Via Cavour rasen derweil die Autos entlang. Die Touristen bleiben stehen und warten. Die Römer überqueren scheinbar sorglos die gefährliche Straße. Die alten Gebäude stehen spalier. Die Schönheit von Rom scheint ewig zu sein. Doch das Ende der Handwerker in Monti rückt immer näher. Noch gibt es dort einige Werkstätten, die dagegenhalten, die junge Leute für das Handwerk begeistern. Am Ende der Via Panisperna blickt die große Kirche Santa Maria Maggiore über die Hügel hinweg. Es heißt, hier habe einst mitten im Sommer auf der höchsten Stelle des Esquilin-Hügels Schnee gelegen. Und so ließ der Papst damals genau dort eine der prunkvollsten Kirchen Roms errichten. In einer kleinen Seitengasse riecht es nach Farbe. Dort streicht der Restaurator Nicolai gerade auf der Straße vor seiner Werkstatt verblichene rote Fensterläden.
Früher gab es hier mehr als 6 Tischler und Restauratoren. Die Restaurierungsarbeit der Handwerker ist eine Arbeit der Leidenschaft und der Geduld. Reich wird man damit nie. Ich habe jedenfalls noch nie einen reichen Tischler gesehen. Hier haben wir Matteo. Als ich hier ankam, war sein Großvater der Meister. Danach kam sein Vater. Das Handwerk liegt der Familie im Blut. Der junge Matteo scheint nun dem Weg seines Großvaters zu folgen.
Der alte Handwerker mit dem langen weißen Bart und der runden Brille zeigt auf seinen jungen Gehilfen, der gerade mit einem noch ungestrichenen Fensterladen aus der Werkstatt kommt. Matteo ist einer der wenigen jungen Leute, die sich noch für diesen Beruf begeistern.
Mit meiner Arbeit hauche ich alten Dingen neues Leben ein. Zum Beispiel den Fenstern, die vielleicht 150 Jahre alt sind. Wenn man sie streicht, werden sie wieder wie neu und das erfüllt mich mit Zufriedenheit. Auch wenn die Leute vielleicht immer noch lieber zu IKEA gehen, aber das kann man einfach nicht vergleichen. Also lasst uns versuchen, die alten Dinge zu bewahren.
Das findet auch der Polsterer Luigi. Altes erhalten und Neues erschaffen. Das betrachtet er als seine Aufgabe. Gerade in einer uralten Stadt wie Rom.
Weil Rom, wie viele Kunststädte, voller alter Gebäude ist, muss alles ständig von geschulten Händen restauriert werden. Die Exzellenz eines italienischen Handwerkers ist also gefragt. Renovieren ist eine sehr wichtige Sache, die man in die Hände eines Handwerkers geben muss. Es geht nicht um niedrige Steuern. Es ist eine grundlegende Sache, zu restaurieren. Die Dinge, welche die Kunststätte ausmachen, in Ordnung zu halten und zu bewahren und dabei auch jungen Menschen näher zu bringen, damit sie vielleicht ein Handwerk lernen, weil nicht jeder studieren muss. Denn nicht alle sind geborene Architekten oder Ingenieure oder Buchhalter. Es gibt auch Leute, die mit den Händen arbeiten wollen.
Um Altes zu erhalten und wieder Neues entstehen zu lassen, braucht es die geschickten Hände der Handwerker zwischen den Hügeln in Monti Rione. Denn wenn sie weg sind, wer sorgt dann dafür, dass Rom, die ewige Stadt, so aussieht, wie die ganze Welt sie kennt und liebt? Noch hört man Antonio arbeiten. Mal hämmert er schneller, mal hämmert er langsamer. Mal hämmert er lauter, mal hämmert er leiser. Nur der Takt des Viertels hat sich verändert.
Es ist einfach so. Es kann nicht beschrieben werden. Ich fühle es schon, wenn ich darüber rede, dass ich denke, wenn ich aufhöre zu arbeiten, dass ich dann zusammenbrechen werde. Weil die Arbeit Teil deines Lebens ist. Es ist dein ganzes Leben. Aber du weißt, im Leben beginnt alles und leider endet dann auch alles.
Das Rione Monti. Genau dort hat der Römer Manarino seine musikalische Karriere gestartet, mit Auftritten mitten auf der Straße. Inzwischen ist er ein ganz großer in Italien. Das hier ist sein bekanntester Hit. Ich habe mich betrunken, heißt es im römischen Dialekt, aber nicht mit Rotwein, sondern mit Liebe. Me son ubriacato.
Quando io sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè. Ma che caldo qua dentro. Che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te, mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro. Con me, me sobriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra. Quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba, e come parte, come ritorna l'odore dell'ombra. Voilà!
Heute durchqueren wir ganz Italien oder besser, weil es ja ein langer Stiefel ist, wir durchlängen es. Wir landen jetzt gleich ganz im Süden, auf Sizilien. Die alte Stadt Catania hat wirklich alle Völker erlebt, die jemals auf dem Mittelmeer unterwegs waren.
Wer mal so richtig verwirrt werden möchte, lese sich den Wikipedia-Artikel über Catania durch. Da wird ohnehin nur das Allerwichtigste erwähnt und trotzdem blickt man nach wenigen Zeilen nicht mehr durch. So viele Völker hatten die Macht oder wollten sie gerne haben. Erst die diversen griechischen Kontrahenten, dann Römer, Phönizier, Byzantiner, Araber, Normannen, Staufer, Habsburger, Franzosen und Spanier, außerdem zahlreiche Bischöfe sowie Könige einer oder beider Sizilien. Neben all diesen Herrschern schauten immer wieder Lavaströme vom nahen Ätna vorbei und Seeleute aus aller Herren Länder sowieso. Bei so viel Input muss eine Stadt beweglich, geschmeidig und lebenslustig sein, genau wie Orazio, den wir gleich kennenlernen. Ein Besuch in seinem Friseursalon erzählt viel über Catania, ganz ohne Wikipedia und Reiseführer. Andreas Pehl hat nach dieser Geschichte jedenfalls eine neue Frisur und frisch rasiert ist er auch.
Catania, an einer Ecke der Piazza Carlo Alberto. Aus einem alten Ghetto-Blaster scheppert Mozarts Ouvertüre zu Figaros Hochzeit. Nur wenige Touristen verlaufen sich in den Laden von Orazio, dem Friseur. Die grauen Locken hat der etwa 70-Jährige unter einer grünen Häkelmütze versteckt. Um den Hals baumelt ein schwarzes Kreuz an einem Lederband. Das gestreifte Muscle-Shirt ist durchgeschwitzt. Orazios Laden ist tapeziert mit grellbunten Fotomontagen, die den Figaro im südamerikanischen Urwald, vor Ägyptens Pyramiden, am Taj Mahal oder an einsamen Sandstränden in der Karibik zeigen. Mal alleine, mal zusammen mit Barack Obama oder Papst Franziskus, fast immer aber mit kaum bekleideten Damen. In seinem Leben hat er so viele Menschen aus dem Ausland kennengelernt. Die haben ihn inspiriert und so kam ihm die Idee, sich für Fotos auch entsprechend zu verkleiden.
Wenn ich Leute aus Frankreich treffe und ich sie reden höre, dann passe ich mich ihnen an, trete als Franzose auf.
So lässt er sich dann fotografieren und bastelt am Computer einen passenden Hintergrund. Inzwischen ist von den Wänden des Salons nichts mehr zu sehen. Nur der Friseurspiegel schaut gerade noch zwischen den Postern heraus. Seit 1949 gibt es den Barbierladen an der Piazza. Und aus dieser Zeit scheint auch noch ein großer Teil der Einrichtung zu stammen. Nur die durchgesessene Ledercouch neben dem Friseurstuhl stammt aus den 80er Jahren. Orazios Vater hat den Laden eröffnet, dann übernahm ihn sein Bruder und seit dessen Tod steht Orazio selbst jeden Tag im Laden. Rasiert, erzählt, schneidet Damen und Herren für 5 Euro die Haare in Rekordzeit, erzählt, hört sich Geschichten an, erzählt wieder und singt. Catania, die schwarze Perle am Ätna, die Stadt der heiligen Agatha, die Stadt Vincenzo Bellinis, die Stadt überbordender Barockpaläste und des zweitgrößten Klosterkomplexes in Europa. Catania zu besuchen ist auf einer Sizilienreise Pflicht. Ein Blick in den Reiseführer listet unter den abzuhakenden Stationen den Dom auf, das Stauferkastell, den Fischmarkt und die Shoppingmeile an der Via Etnea. Sicher, das ist alles unbedingt sehenswert und gerade der Fischmarkt hat am frühen Morgen einen ganz besonderen Charme. Doch wer ein bisschen Zeit mitbringt und sich gerne auf Ungewöhnliches einlässt, der kann unweit der großen Besichtigungspunkte ein Catania kennenlernen, das fast ausschließlich den Catanesi vorbehalten ist. Die eigene Welt der Fera Oluni, des Markts an der Piazza Carlo Alberto mit seinen ganz besonderen Menschen. Die Piazza Carlo Alberto liegt in der Nähe der Schlagader Catanias, der pulsierenden Via Etnea. Sie ist ein bisschen versteckt hinter der Piazza Stesicoro mit den Resten des römischen Amphitheaters und dem großen Denkmal des Komponisten Vincenzo Bellini. Nachmittags ist der Platz kein Aushängeschild für die Stadt. Doch an den Vormittagen weisen die Schirme der Marktstände, die fast bis an die Piazza Stesicoro heranreichen, den Weg ins Zentrum des bunten Marktes. Hier steht auch der Kiosk von Giuseppe, an dem es erfrischendes Selz mit Zitronensaft und Salz und andere typisch catanesische Erfrischungen zu trinken gibt, wie den Mandarino.
Noi qua diciamo il stesso limone, la bevanda catanese. Poi facciamo il mandarino, che è una specialità di qua.
Giuseppe mischt zum Mandarinensirup mit Selz noch etwas Granita al limone, also Zitronensorbet, sein Spezialrezept. Der Kiosk liegt mitten in der Fiera Olumi. Auf dem historischen Markt kann man so ziemlich alles einkaufen. Vom frischen Fisch und knackigen Obst und Gemüse über Schuhe und Kittelschürzen bis zu Antiquitäten, Computerzubehör und gefälschten Parfums mit kreativen Markennamen wie Blucari, Foreign Night oder Chamel Nummer 5. Der Baedeker erwähnt an diesem Ort allenfalls noch die große Kirche der Madonna del Carmine, von deren Freitreppe aus man einen wunderbaren Blick auf das Meer der aufgespannten Schirme hat. Oder man findet im Reiseführer das kleine Kirchlein San Gaetano alle Grotte. Es ist über einer Lavagrotte erbaut. Etwa 20 Meter unter der Erde fließt hier einer der Flüsse, die in der Antike Catanias Wasserversorgung darstellten. Und hier unten hatte man der Legende nach den Leichnam der Stadtheiligen St. Agatha beigesetzt. Sie beschützt die Stadt seit dem 3. Jahrhundert vor den Ausbrüchen des Ätna. Fast jeder Catanese hat ein Amulett oder eine Plakette mit der Heiligen in seiner Nähe. Natürlich auch Giuseppe. Und so wacht die Heilige allgegenwärtig auch über die Fiera Olumi, über Giuseppe und natürlich auch über Orazio mit seinem Friseurladen. Den kennt Giuseppe seit seiner Kindheit.
Als ich noch ein Kind war, da war noch der Vater von Orazio da. Seinen Bruder haben alle Giovanni Svelto genannt, den flinken Giovanni. Der hat bis zu 20 Leute pro Stunde rasiert. Und Orazio, der hat gesungen, abendelang. Das hat er aber dann aufgehört, als er den Laden übernommen hat. Denn bis 2 oder 3 in der Nacht auf der Bühne stehen und dann am nächsten Tag wieder im Laden, das geht nicht. Er ist ein netter Typ. Wir mögen ihn alle hier. Und er arbeitet viel.
Orazio, der singende Friseur. Vor seinem Laden hat sich eine Menschentraube gebildet. Orazio nützt eine kleine Pause und hat sein Akkordeon umgeschnallt. Vittina Crozza. Ein bekanntes sizilianisches Volkslied klingt über die Piazza. Hinter diesem Figaro der Fiera Olumi steckt mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Zwischen den vielen Pin-Up-Girls an den Wänden seines Ladens entdecke ich neben vergilbten Fotografien seines Vaters und seines Bruders ein Diplom. Orazio hat eine Ausbildung, allerdings nicht zum Friseur, sondern zum Musiker.
Ciao a tutti! Bravo! Io ho iniziato a lavorare con la fisarmonica a 7 anni. A 7 anni ero abbastanza preparato con la fisarmonica. A Desenzano del Garda.
Mit dem Akkordeonspielen habe ich mit 7 angefangen. Da war ich schon gar nicht schlecht. Dann habe ich meine musikalischen Fähigkeiten weiterentwickelt und einen Abschluss am Klavier gemacht. Dann habe ich hier in Sizilien als Barpianist gearbeitet, in Taormina, in Giardini Naxos, bin im Fernsehen aufgetreten und habe ganz viele berühmte Persönlichkeiten kennenlernen und mit ihnen spielen dürfen.
Come piano bar, poi ho fatto molta televisione, incontrando molti personaggi televisivi come un Gilberti Donia, un Carlo Maggiù, un Ciccino Sineri. Con queste persone io ci ho lavorato moltissimo, loro come teatro, io come pianista.
Orazio unterbricht seinen Redefluss. Ein hagerer Mann mit schmuddeligen Klamotten, mit einer Art Rosenkranz um den Hals, betritt schlaksig und mit starrem Blick den Laden.
Ah, anche il profeta, cioè, guarda, profeta, visto? Ora poi lo appendiamo fuori al profeta, visto? Il profeta.
Il profeta, der Prophet. So wird der etwa 60-jährige Mann von allen genannt. Er setzt sich neben mich auf das Sofa und erzählt mir von sich und seinem Leben.
Io ho conosciuto Gesù 10 anni a questa parte.
Vor 10 Jahren habe ich Jesus hier kennengelernt. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich diese übernatürlichen Fähigkeiten besitze. Aber ich nehme dabei niemanden auf den Arm, denn das erlaubt Jesus nicht.
Orazio hört ihm zu, obwohl er die Geschichten sicherlich nicht zum ersten Mal hört. Auch die beiden Sizilianer, die noch auf einen Haarschnitt warten, nicken dem Propheten immer wieder zu.
Ho salvato una persona da un'overdose di eroina. Ne ho salvato un'altra.
Einen Menschen habe ich vor einer Überdosis Heroin gerettet, eine Frau vor einer Alkoholvergiftung. Ein vierjähriges Mädchen habe ich am Samstagnachmittag um 3:30 gerettet, da habe ich auf einer Baustelle gearbeitet. Das Mädchen hatte sich an einem Verkehrsschild angeklemmt. Da war ich zusammen mit einem Freund mal wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ehre sei Gott.
Kein Zucken in den Mundwinkeln. Keine verdrehten Augen, kein abschätziges Lächeln bekommt der Prophet im Laden von Orazio zu spüren. Irgendwie wird er als Mensch ernst genommen. Er gehört hier dazu, zum Leben und zu den Menschen auf der Fera Oloni. Der Prophet segnet die Anwesenden. Auch ich bekomme seine Hand auf den Kopf gelegt. Er verlässt den Laden und taucht wieder in das Gewühl zwischen den Marktständen ein. Eine Gruppe Sizilienreisender aus Bayern hat die Szene von der Ladentüre aus neugierig verfolgt. Thomas aus München traut sich nun auch auf Orazios Barbierstuhl.
Das wird spannend, ja, aber ich lasse ihn immer mit der Maschine schneiden auf 12 mm. Jetzt schauen wir mal, ob er es auch macht. Ich lasse das immer so kurz schneiden, weil ich dann 3 oder 4 Mal im Jahr nur zum Friseur gehe.
Während er den Haarschneider schwingt, setzt Orazio die zuvor unterbrochene Geschichte seiner Musikerkarriere fort. Als Pianist ist er in verschiedenen Varieté-Theatern Süditaliens aufgetreten.
Ich hatte ein Quartett, tutto particolare, con contrabbasso, batteria.
Ich hatte ein Quartett mit Kontrabass, Schlagzeug, Klavier und Trompete. Damit waren wir zwischen Sizilien, Neapel und Genua mit Jazzprogrammen unterwegs. Und der Höhepunkt meiner Karriere war, als ich Max Gazzè getroffen habe. Seine italienischen Songs sind einfach göttlich. Er hat zu mir gesagt, Orazio, ich habe deinen total schönen Text. Wenn du hier wärst, dann wäre ich abhängig von deiner Zärtlichkeit. Den hat er mir vorgesagt, ich habe ihm eine Melodie dazu erfunden und dann waren wir damit in ganz Italien und sogar im Ausland unterwegs. Er hat gut damit verdient und ein bisschen habe ich auch davon abbekommen. Se fossi qui dipenderei
dalle tue tenerezze tette sul collo a bassa voce, ma lo sai. Wie viel von dieser Geschichte wahr ist und ob Orazio tatsächlich am Erfolgssong La Vita Com'è von Max Gazzè mitgeschrieben hat, lässt sich nicht feststellen. Aber es ist eine schöne Geschichte. Und auf dem Video zum Lied ist Orazio sowohl als Barbier als auch als Pianist zusammen mit Superstar Max Gazzè im Bild.
Bene così?
Die obligatorischen 5 Euro wechseln den Besitzer. Thomas ist mit seiner neuen Frisur und den kurzen Haaren fast nicht wiederzuerkennen. Aber das Ergebnis überzeugt und lockt auch Hans aus Kaufbeuren auf den Stuhl. Und Orazio wechselt die CD.
Hast du dir eine Musik wünschen können?
Nee, er macht das. Alles automatisch.
So nach Typ, ne?
Wahrscheinlich, er teilt das ein, er ist erfahren.
Bei dir so La Bohème, oder?
Nein, stolz präsentiert Orazio sein Lied.
Es gibt kurze Arme.
Das fürchte ich auch, ja.
Se fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze tette su con la bassa voce, ma lo sai.
Ein paar Minuten später tritt auch Hans wieder vor die Tür auf die Piazza Carlo Alberto. Die Begeisterung ist groß.
Schauen jünger aus als vorher. Ja, alle verjüngt.
Ja, aber er hat es bei allen richtig gemacht, gell? Nicht einfach den Standardschnitt für alle.
Orazio versteht sein Handwerk als Friseur und als Entertainer und verspricht sogar, in Zukunft ein Bild von sich in der Lederhosen auf dem Oktoberfest in seine Sammlung aufzunehmen. Die bayerischen Besucher verabschieden sich. Roberta wartet in ihrem Restaurant mit Compari Turiddu mit dem Essen. Und Orazio?
Avanti, signori, vi auguro una buona serata. Piacere di avervi conosciuto. Orazio De Francesco vi saluta perché vado a lavorare.
Der verabschiedet sich standesgemäß und verschwindet wieder im Laden. Der nächste Kunde sitzt auf dem Stuhl. Und dem hat Orazio jetzt einiges zu erzählen.
Aus Sizilien stammt auch Pippo Pollina. Allerdings hat er sich mit der Mafia angelegt und ist irgendwann weggegangen. Er war als Straßenmusiker unterwegs und wurde von Konstantin Wecker auf die Bühne geholt. Pippo Pollina lebt seit langem in der Schweiz, aber er bleibt Sizilien eng verbunden und singt auch immer wieder auf Sizilianisch. Hier ist ein Lied, das melancholisch und zuversichtlich gleichzeitig ist. Il Nebbio, der Milan, der sich in die Lüfte schraubt und von oben aus zuschaut, genau wie die Nacht und die Sterne.
Guarda là, in mezzo ai campi c'è una rondine, e un nebbio sfida l'altitudine, e gira il vento. E soffia lento, lo senti adesso come fischi accanto. Guarda là, mezzo alle stelle c'è una nuvola, e nell'oscurità una favola, un ritornello, un tormentone che vale sempre bene ogni stagione. Quando la sera ti vedrà, sai, attraversare le sue ombre mute. Quando la vita chiamerà, vai, e nel silenzio griderà il tuo nome. Usciamo dai, come una volta mi sorriderai, in giro mano nella mano, andiamo piano, nel cielo del capolano. Usciamo dai, due passi al centro non ti pentirai, e cosa importa se poi piove, se non c'è neve, se neanche foglia muore. Agli alberi c'è un'altalena, nell'alto mare gioca una balena, e brucia il sole quando ci vuole, prendi un caffè, un gelato alle nocciole. Guardala, un pianoforte a coda, una chitarra, una nota rossa, una canzone azzurra, un arcobaleno in un baleno, in questo tramonto colore del grano. Quando la sera ti vedrà, sai, attraversare le sue ombre mute. Quando la vita chiamerà, vai, e nel silenzio griderà il tuo nome. E usciamo dai, come una volta mi sorriderai, in giro mano nella mano, andiamo piano, nel cielo del Milano. Usciamo dai, due passi al centro non ti pentirai. E cosa importa se poi piove, se non c'è neve, se neanche foglia muore.
Unsere italienische Reise, die geht jetzt zu Ende. Aber ein bisschen träumen von Sonne und Meer, von Oliven und Zitronen und Gelato, das geht doch immer, auch wenn's bei uns finster und kalt sein sollte. Wenigstens planen könnte man ja schon für den nächsten Urlaub und für den nächsten Sommer. Wer jetzt drüber nachdenkt, wo die Reise denn im wirklichen Leben mal wieder hingehen könnte, einfach den Radioreisen-Podcast holen. In der ARD-Audiothek oder irgendwo, wo es Podcasts gibt. Da gibt's nämlich ganz viel Inspiration. Und wenn's gerade nicht rausgeht mit dem Wegfahren, dann kann man damit auch daheim ein bisschen durch die Welt reisen. Am Mikrofon ist jetzt weg, Bärbel Wossack.